Ich rede nicht sehr gerne über meine Schwächen. Vielleicht fällt dir das leichter. Ich erinnere mich an das Kindsein. Ich denke an unsere vier Kinder. Wir haben vier erwachsene Kinder. Die älteste, unsere Tochter, ist 33, dann 31, 29 und 25 sind drei Söhne. Und die zwei Söhne, die nach unserer ältesten Tochter, die war ja außen vor, das war ja einfach so, die hat sich um alles gekümmert, war ja die Erstgeborene. Aber die beiden Jungs, die hatten enorme Kämpfe miteinander, vor allem weil der Drittgeborene, also der eigentlich Jüngere, ein bisschen kräftiger und immer fast genauso groß war wie der Ältere. Und das war nicht immer ganz einfach für unseren zweitgeborenen, erstgeborenen Sohn, so das wahrzunehmen, da kommt einer und der ist eigentlich richtig kräftig. Und ich erinnere mich an meine Kinderzeit, da hatten wir in der Nachbarschaft eine Familie, die leben heute noch da, denn aufgewachsen bin ich im kleinen Dorf, da kennt man sich in der Straße, da ist man per Du. Und die hatten ein Fuhrunternehmen mit LKWs und das hat natürlich mich als Junge immer interessiert. Mein Vater, der da einfach in die Fabrik ging, aber die hatten LKWs. Und der Sohn, der war so alt wie ich und der hat immer geprahlt, wie stark und kräftig sein Vater wäre. Und im Schwabenland, da hat er dann gesagt, mein Papa muss nur noch ein paar Spätzle essen, dann kann er den LKW heben. Und ich war total beeindruckt und gedacht, wie schwach bin ich und wie schwach ist mein Papa? Der könnte das niemals. In der Schule habe ich dann auch so manche Auseinandersetzungen gehabt, nicht so sehr akademischer Art, sondern auch anderer Art. Und da war ich immer der Unterlegene. Irgendwie habe ich in meinem Hinterkopf, ich war da nie oben, sondern immer unten. Und da redet Paulus davon, dass Schwäche auch Stärke sein kann. Ja, Gott stellt die Dinge scheinbar manchmal auf den Kopf. Und jetzt wollen wir einen längeren Text lesen. Eigentlich gehört der ganze zweite Korintherbrief zu dem heutigen Thema. Und ich kann euch die Literatur des zweiten Korintherbriefes wirklich nur sehr ans Herz legen. Es ist einer meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament, weil es ein total ehrlicher, offener Brief ist, wie wir Paulus wohl an keiner anderen Stelle ihm so nahe kommen wie im zweiten Korintherbrief. Und ich beginne mal ab Kapitel 12, also da ist schon eine lange Vorgeschichte, aber wir starten mal ab Kapitel 12. Und da sagt Paulus, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der... Es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leiden und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jetzt habe ich mich wie ein Narr aufgeführt und ihr habt mich dazu gezwungen. Eigentlich hätte ich ja, statt mich selbst zu loben, von euch empfohlen werden sollte. Auch wenn ich nämlich ein Nichts bin vor den Superaposteln, muss ich mich doch in keiner Beziehung verstecken. Ja, ein bisschen eintauchen in den zweiten Korintherbrief. Was Paulus durchlebt hat, beschreibt er an ganz unterschiedlichen Stellen, vor allem im zweiten Korintherbrief. Und es ist so, was er hier so beschreibt, das kannst du nicht in allem so richtig nachvollziehen. Du denkst, Paulus, von was redest du denn da? Also da redet er doch vom dritten Himmel, vom Paradies. Wir haben immer gedacht, es gibt einen Himmel. Aber wer schon im Vaterunser mal richtig hingehört hat, es müsste nämlich korrekt übersetzt heißen, dass Jesus sagt, unser Vater in den Himmeln. Also dort steht auch schon Plural. Der Himmel ist etwas so unendlich Vielfältiges, dass es unsere Erwartungen übersteigt. Und dann redet Paulus von einem Stachel, von etwas Spitzen, das ihn dadurch bohrt. Paulus, was meinst du denn damit? Meint er vielleicht Krankheit? Meint er irgendwelche Widerstände, die er erlebt hat? Was meint er denn damit? Wir merken, der Text löst ganz schön viel Fragen aus. Und dann kommt ja noch der Höhepunkt, was meint er denn mit dem Engel des Satans? Also Paulus, das ist ja eine ganz schräge Formulierung. Ja, auch da kann man spekulieren, man weiß es am Ende nicht. War es ein menschlicher Widersacher, der eben zu einem Werkzeug des Widersachers, des Satanas geworden ist, dieses Durcheinanderbringers? Waren es vielleicht sogar die falschen Apostel, die ihm so viel Mühe gemacht haben, gerade in Korinth? Waren es andere, die zu einem Werkzeug dieses Widersachers Gottes des Teufels geworden sind, auf diesem menschlichen Kampf, den Paulus auch da oft zu durchleben hatte? Also es bleiben, sind wir mal ganz ehrlich, bei diesem Text manche Fragen offen. Und die werden wir schlussendlich auch nicht bis ins Letzte beantworten können. Aber bleiben wir mal bei dem Wesentlichen. Was können wir denn lernen von dem, was Paulus hier sagt? Und die Kernaussage ist, dass Paulus verstanden hat, wenn ich erkenne und erlebe, dass ich schwach bin, dann öffnet es eigentlich in meinem Leben eine Tür für Gottes Wirken. Ich möchte es mal mit einem Bild vergleichen. Stellt euch mal ein Wasserrad vor. Und dieses Wasserrad hat unterschiedliche Zuflüsse. Da gibt es ja große Kanalsysteme vor so einem Wasserrad. Man kann das oft betrachten, so ein Wasserrad in einer alten Mühle. Und stellen wir uns vor, wir stellen jetzt so ein kleines Rinnsal dar. Da ist so ein kleiner Fluss, der auf dieses Wasserrad kommt und mit Mühe dreht es sich und will sich eigentlich gar nicht drehen. Wobei, wenn man nur den Schieber umlegen würde, da ein mächtiger Zufluss wäre, der dieses Wasserrad beständig mit Wasser, mit Zufluss, mit neuer Energie versorgt. Und im Grunde ist das, was Paulus hier beschreibt. Er merkt, dass in seiner eigenen Kraft das oft so mühsam ist, so er so schwach sich fühlt. Aber gerade da, wo er begreift und Gott mehr Raum gibt, da öffnet sich etwas ganz, ganz Neues. Schwäche zulassen beinhaltet zunächst mal das Eingeständnis, ich brauche Hilfe, oder? Also wenn du über Schwäche redest, wenn du Schwäche zulässt, dann ist es so ein Stück ja ein Eingeständnis dazu, ich brauche Hilfe. Und wenn wir
Schwäche zulassen, ist es ein Eingeständnis, dass wir sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Und wenn wir uns das eingestehen, ist es auch ein Zugeständnis zum Nächsten. Du, ich alleine schaffe es nicht, aber miteinander können wir das schaffen. Und Paulus hat es in seinem Leben ja sehr dramatisch erlebt. Er war ja so unterwegs, ich kämpfe für eine gute Sache, denken wir an die erste Predigt, ich bin mit einer guten Sache unterwegs, bis ihm Jesus begegnet ist und er begriffen hat, nee, ich war total auf dem falschen Dampfer. Und dann musste er lernen, es ist alles ein Geschenk, ich kann mir das gar nicht erarbeiten, dass Gott Ja zu mir sagt und muss mir es auch nicht erarbeiten. Auch da hat er gemerkt, nicht meine Stärke ist es, mit der ich vor Gott bestehe, sondern meine Schwäche, indem ich einsehe, Gott, du hast alles für mich getan. Und dann brauchte er ja schon dort auf dieser Erfahrung, wo er Jesus begegnet ist, das erste Mal, wie gesagt, war in unserer ersten Predigt, da war er dann ja blind, da hat er gar nichts mehr gesehen. Er musste sich führen lassen. Auch das ein unendliches Bild von Schwachheit. Ich muss mich eigentlich führen lassen. In seinem Leben hat er das ja dann ganz oft auch so erlebt. So, er hat seine Grenzen so deutlich gespürt. Und wie gesagt, das ist eigentlich etwas, das wir gerade im 2. Korintherbrief wahrnehmen. Vielleicht, bevor wir in den Text reingehen, hilft es, dass wir uns noch ein bisschen mal vor Augen stellen, was war die Situation in Korinth? Also in dieser Gemeinde, an die Paulus hier schreibt. Korinth, im heutigen Griechenland, kann man ja immer noch besuchen, eine antike Stadt, wirklich eine Metropole der damaligen Zeit, der Handelswege, das war eine blühende Stadt. Und die Korinther, das war eine besondere Gruppe. Die Korinther, die haben sich immer ein Stück geistlicher gefühlt als andere. Und die haben sich auch ein bisschen geistlicher gefühlt wie Paulus. Weil der redet so viel, also der redet, der ist unterwegs, dann kommt er nicht zeitig bei uns an, weil ihn irgendetwas unterwegs auffällt. Also wenn denn einer so eine gewaltige Nachricht von diesem Jesus hat, dann müsste doch sein Lebensweg ohne so viele Hindernisse sein. Warum erlebt dieser große Mann Gottes so viel Schwierigkeit? Und deshalb, die Korinther fühlten sich ein bisschen geistlicher. Deshalb muss Paulus zu keiner anderen Gemeinde so viel über die Geistesgaben reden, um sie da auch ein bisschen einzunotten in eine vernünftige Praxis, weil sie waren übergeistlich. Und ein bisschen aufgeblasen, groß geredet. Und Paulus erschien da so richtig klein. Da gab es noch super Apostel, ne, die waren ganz besonders. Und der Paulus, der schreibt da zwar mal von der Ferne, aber wenn der kommt und du den anschaust, dann sieht es ja wie so eine erbärmliche Kreatur aus, wenn der da vorne steht und redet. Interessant ist, Paulus schrieb 4 Briefe an die Korinther, also 4, von denen wir wissen. Jetzt sagst du, also in meiner Bibel sind nur 2. Aber wenn man genau liest, weiß man, er hat schon einen geschrieben, denn im 1. Korintherbrief schreibt er, wie ich euch schon geschrieben habe. Also es gab schon einen Brief vor dem 1. Korintherbrief, den wir als 1. Korintherbrief kennen. Mit dem 1. Korintherbrief, da hat er den Timotheus geschickt. Und er musste schon im 1. Korintherbrief schreiben, geht mir bitte mit dem Timotheus sorgfältig um. Also habt ein bisschen Nachsicht mit seiner Schwäche. Aber die haben das ausgenutzt. Die haben da mal kräftig triumphiert, sodass der Timotheus zurückkam und Paulus alles erzählt und gesagt, du, das ist ein Chaos, die hören nicht auf mich, die hören nicht auf dich, die machen ihr eigenes. Und dann schreibt Paulus einen 3. Brief. Den sogenannten Tränenbrief, den wir auch nicht kennen, der zwischen dem 1. und 2. Korintherbrief geschrieben ist. Und da schüttet er sein Herz aus bei den Korinthern und sagt ihnen ganz viele Dinge. Und da schickt er den Titus mit, weil Timotheus war ein bisschen, manchmal ein bisschen schnell eingeknickt. Der Titus, das war ein bisschen, der hat sich nicht so schnell unterkriegen lassen. Und hat dann den Titus geschickt. Und Titus kam lange nicht. Das lesen wir im zweiten Korintherbrief. Paulus wartete, der war unterwegs, hat eine offene Tür. Aber er hat immer gedacht, Mann, warum kommt der Titus nicht? Es war ja nicht wie heute, schickt man schnell WhatsApp und man hat immer alles schon. Sondern da vergingen Monate und er wollte wissen, wie geht's denn jetzt? Haben die Korinther endlich eingelenkt? Und als Titus kommt und ihm berichtet und ihm sagt, du, sie sind wieder offen, sie hören zu, dann schreibt er den vierten Brief, unseren zweiten Korintherbrief. Und da schüttet er nochmal so richtig sein Herz aus und sagt, liebe Leute, ich bin froh, dass ihr ein bisschen so einzig kommt und mich nicht ganz ablehnt, aber er muss sich immer noch ganz schön verteidigen für sein Apostelamt. Und in keinem anderen Brief redet Paulus so viel von Schwäche, von Kämpfen, von Niederlagen, von Verzagtsein bis zum Tod, als wie im zweiten Korintherbrief. Und die Korinther, sie liebten das gar nicht so sehr. Sie liebten ihre Superapostel, die ihr Auftreten war gewaltig. Und sie dachten, wer ist denn da Paulus? Und steigen wir jetzt mal so ein, stellen wir uns mal vor, Paulus und seine Mitarbeiter wären beständig im Kontakt gewesen. Aber wie gesagt, so war es nicht. Der Paulus musste monatelang warten, bis der Titus endlich kam. Aber stellen wir uns vor, Titus hätte schon von Korinth aus Paulus per WhatsApp schreiben können, Paulus, sei entspannt, die Dinge entwickeln sich so langsam in eine bessere Richtung. Stellen wir uns das vor und steigen einfach mal heute Morgen jetzt in einen kleinen Clip ein, wo wir uns da hineinversetzen, wie wäre es denn gewesen, wenn zu der Zeit Paulus nicht lange hätte warten müssen, sondern unmittelbar aus Korinth von Titus Nachricht erhalten hätte, wie denn sein Brief und sein Anliegen ankam. Ja, wo ist Umdenken angesagt? Diese Frage wollen wir uns
noch stellen. Wo ist denn Umdenken angesagt? Was lernen wir von Paulus? Drei Punkte möchte ich uns mitgeben. Das erste ist ja eigentlich fast so erstaunlich für uns, dass Paulus nicht mit seinen geistlichen Hocherlebnissen prahlt. Da liegt doch eine Situation 14 Jahre zurück und er hat noch nie davon erzählt. Und selbst an dieser Stelle erzählt er so distanziert davon in der dritten Person. Das ist ja eigentlich ein bisschen merkwürdig. Wir würden doch sagen, also wenn ich mal was Besonderes erlebe, das muss ich doch gleich allen sagen, damit die so richtig beeindruckt sind von dem, was ich erlebt habe. Nee, genau so ist es wohl scheinbar nicht. Er möchte nicht seine besonderen Hocherlebnisse so auftischen und sie dann damit so klein machen, weil sie so wenig und er so viel erlebt. Das reicht ja, wenn die Superapostel das machen. Das muss er ja nicht auch noch tun. Aber auf jeden Fall hat er Großartiges da erlebt. Und es war so stark, dass er das selber noch gar nicht so richtig in Worte fassen konnte. Er beschreibt es ja auch. Es ist eigentlich gar nichts, was man hier menschlich wirklich beschreiben und erklären kann. Was Paulus da erlebt hat, das war vollkommen unbeschreiblich. Großartig, etwas Besonderes. Aber interessant ist, es war nicht so ein Abzeichen auf seiner Brust. So, also guck mal, was ich alles erlebt habe. Und wer bist du? Hast auch sowas auf deiner Brust? Es macht uns ja schon ein bisschen nachdenklich, oder Paulus? Also ja, aber es ist so, er prahlt nicht mit diesen Hocherlebnissen. Warum? Weil er nicht im Mittelpunkt stehen will, weil es um jemand anderen geht, als um seine Person und das, was er erlebt. Es geht ihm um Jesus. Und wir wissen, Höhenaussichten, die können schon auch mal berauschen. Das war ja bei Jesus auch nicht anders, als er mal 3 seiner 12 mit auf den Berg nahm, den Petrus, den Jakobus und den Johannes. Da waren die auch so berauscht, dass sie gesagt haben, hier wollen wir bleiben, hier würden wir gerne Hütten bauen. Ist nicht Paulus Anliegen ein Stück auch, dass wir nicht so himmelslastig sind, sondern merken, wir haben eine Hoffnung, aber unsere Verantwortung ist eigentlich hier auf dieser Erde? Ist das nicht etwas, was Paulus auch an der Stelle vermittelt? Er will sie nicht zu, natürlich Menschen machen, die eine Hoffnung haben, aber nicht zu Schwärmer, die lieber schon dort wären und nicht mehr hier sein wollen. Denn im Hiersein geht es wohl darum, dass wir lernen müssen, mit Grenzen zu leben. Das ist nämlich das Zweite, was Paulus ihnen mit auf den Weg gibt. Mit Grenzen leben lernen. Diesen Stachel, den du manchmal sicher auch kennst und spürst, deiner Begrenztheit, den wahrnehmen und auch annehmen. Schwächen und Grenzen, darüber reden. Paulus tut es unendlich viel im 2. Korintherbrief. Und der Höhepunkt ist hier im 12. Kapitel. Dieser Stachel, das, man müsste es einfach beschreiben mit einer Spitze. Stell dir mal vor, du hast einen kleinen Stein im Schuh. Das ist ja harmlos. Aber wenn du einen kleinen Stein im Schuh hast, den willst du loswerden. Der kann unendlich viel pieksen, aber es war das nicht nur ein Stein, das ist wie so ein Stachel, der beständig einfach so da drückt, der dir deutlich macht, in die Richtung kann ich nicht mehr gehen. Das tut richtig weh. Das war so seine Erfahrung. Und es war deshalb, damit er sich nichts einbildet. Paulus war im Vergleich zu manchen anderen ja hochgebildet. Keiner der anderen Apostel war so gebildet wie Paulus. Und das hätte ihn ja schon ein bisschen hochnäsig machen können. Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, wo Gott uns Grenzen aufzeigt, damit wir uns nicht über den anderen überheben. Und die sind heilsam für unser Leben, auch wenn wir sie nicht gerne oft wahrnehmen möchten. Ich lege meine Krone, haben wir vorher gesungen, ich lege meine Träume, ich lege alles, was ich habe, vor die Füße Jesu.
Es geht um Jesus, es geht nicht um uns. Paulus hat viele große Wunder erlebt, aber an dieser Stelle muss er lernen, das lässt sich nicht einfach wegbeten. Und es gefällt uns Christen ja manchmal nicht, weil wir sind eher so unterwegs, dass wir denken, wenn es irgendeine Schwierigkeit gibt, dann bete nur lang genug, nur intensiv, dann wird die ja weggehen. Scheinbar gibt es Dinge, die auch bleiben, die sich nicht einfach wegbeten lassen. Und er muss lernen, alles, auch dieses, was er bis ins Letzte nicht hinein begreifen kann, das muss doch dazu dienen, wie es mal in Römer 8, Vers 28 beschreibt, dass alle Dinge, selbst die widerwärtigsten des Lebens, sie müssen zu dem Besten dienen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Wir wissen nicht, was der Stachel, der Dorn im Leben des Paulus war. Das hätten wir gerne gewusst, denn dann könnten wir ja sagen, naja, das betrifft mich ja nicht, weil das habe ich nicht. Die Bibel lässt es offen. Das kann Krankheit sein, es könnte sein Augenleiden sein, wir wissen, dass er schwache Augen hatte. Es kann genauso Widerstände sein, die er durchlebt hat, wir wissen es ganz einfach nicht. Auch wir lernen, ja, es gibt einfach Grenzen auch in unserem Leben. Und Grenzen sind wie so ein Stachel, der piekst. Ich habe sie nicht so gerne. Manchmal denke ich, jetzt bist du 56 Jahre alt, bist schon 30 Jahre ordiniert und Sonntagmorgen zu predigen ist trotzdem, ihr glaubt es vielleicht nicht, immer ein Kampf. Das ist nichts, was man sagt, da bist du so unter Strom und Anspannung, das ist nichts, wo man sagt, naja, das machen wir mit links. Und dann bin ich ein Mensch, der gerne Dinge plant, der gerne so weiß, was das Ergebnis am Ende ist. Und ich merke, ich muss mit der Grenze leben, dass ich manchmal nicht Erfolg so bewerten kann, wie ich mir das gerne wünsche. Ja, lernen mit Grenzen umzugehen. Grenzüberschreitungen sind gefährlich, das sagt uns die Bibel. Adam und Eva haben erlebt, Grenzüberschreitungen sind gefährlich. Wenn wir die Versuchungsgeschichte von Jesus in Lukas 4 lesen, dann merken wir, Grenzüberschreitungen sind gefährlich. Weiter darauf eingehen kann ich an der Stelle nicht, aber ihr könnt es ja nachlesen und mal darüber nachdenken. Also Grenzüberschreitungen sind gefährlich. Und das dritte und letzte ist, Jesus allein genügt. Das ist, was Paulus lernen sollte. Jesus reicht aus. Wenn Schwäche zur Stärke wird. Die Antwort ist jetzt nicht, naja, ich bin schwach, also ich kann nicht, der andere kann. Ist ja manchmal, das wäre ja auch so ein Verständnis jetzt von Schwachheit. Also alle anderen sind viel stärker wie ich, deshalb die anderen sollen, ich bin immer schwach, ich kann nicht. Und ich mache nicht, es ist nicht eine Ausrede, die Paulus hier formuliert. Sondern es ist eigentlich ein Verständnis, dass in meiner Schwäche Gott zur Wirksamkeit wird, wenn ich gerade in meiner Schwäche diesem Gott Raum gebe. Es ist also nicht eine Ausrede zu nichts tun, sondern eine Ausrede, Gott Raum zu geben oder eine Fürsprache, Gott Raum zu geben. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, lieber Paulus, und sie kommt gerade darin zur Stärke, wo du dich schwach fühlst. Gott sagt, sei damit zufrieden, dass ich deine Stärke bin. Wir haben es lieber, dass wir sagen können, oh, ich fühle mich richtig stark, ich fühle mich heute richtig gut, also ich fühle mich so, wie wenn ich die Welt einreißen könnte. Gerade wo wir uns nicht so fühlen, sagt Gott, da ist alle Möglichkeiten für mein Wirken offen. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, gerade die Risse und Schwachstellen unseres Lebens offenbaren etwas von Gottes Kraft. Und damit will ich schließen noch mit einer Geschichte und einem Bibeltext. 2. Korinther 4, 7, der im Grunde, wir sind im 2. Korintherbrief, nochmal dasselbe aufgreift mit anderen Worten. Er sagt, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz von Christus und seiner guten Nachricht, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt.
Ich habe noch eine schöne Geschichte, die würde ich euch gerne lesen, weil ich glaube, sie ist hörenswert. Hört mal zu. Als ein rissiges Gefäß leben. Eine Geschichte, die ich einmal gehört habe, veranschaulicht diese Wahrheit. Peter Scacero, Paulus Prinzip, warum Schwäche Stärke wird. Er sagt, in Indien lebte einst ein Wasserträger. Für seine Aufgabe benutzte er zwei große Krüge. Er legte eine Stange über seinen Nacken und befestigte an jedem Ende der Stange einen Krug. Einer der Krüge hatte einen großen Riss, während der andere vollkommen in Ordnung war. In dem unversehrten Krug kam immer die vollständige Portion Wasser beim Haus seines Herrn an, während der rissige Krug jeden Tag nur halb voll ankam. 2 Jahre lang ging dieser Wasserträger denselben Weg. Der unversehrte Krug wurde stolz auf seine Leistungen. Der rissige Krug schämte sich seiner Unvollkommenheit und fühlte sich elend, weil er nur die Hälfte von dem schaffen konnte, wofür er gemacht war. Schließlich eines Tages am Fluss sprach der rissige Krug mit seinem Besitzer über sein bitteres Versagen. Ich schäme mich. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich nur die Hälfte meines Wassers zu deinem Haus bringen konnte. In meiner Seite ist ein Riss, durch den das Wasser hinaussickert. Wenn wegen meines Mangels kannst du nicht den vollen Nutzen deiner Anstrengungen genießen. Da erwiderte der Wasserträger lächelnd: Wenn wir zum Haus meines Herrn zurückgehen, möchte ich, dass du auf die schönen Blumen am Weg achtest. Auf diesem Gang vom Fluss zurück schaute der rissige Krug sich um. Hast du bemerkt, dass es nur auf deiner Seite des Weges Blumen gibt, aber nicht auf der anderen Seite des anderen Kruges? Bemerkte der Wasserträger. Der Grund ist, dass ich schon immer von deinem Mangel gewusst habe und ich habe ihn mir zunutze gemacht. Ich habe auf deiner Seite des Weges Samen ausgesät und jeden Tag, wenn wir hier entlang gegangen sind, hast du sie bewässert. Jetzt konnte ich schon 2 Jahre lang diese schönen Blumen pflücken, um den Tisch meines Herrn zu schmücken. Wenn du nicht so wärst, wie du bist, hätte ich nicht diese schönen Blumen, um sein Haus zu zieren. So handelt Gott. Und die Frage zum Schluss ist ja sicher die: Wollen wir nur an einer Stelle viel Wasser bringen, dass es sichtbar ist für alle, was wir leisten? Oder sind wir bereit zu entdecken, dass unser Lebensweg ein Weg ist, wo andere etwas von Segen, von Kraft inmitten der Schwächen unseres Lebens entdecken? Lasst uns diesem Gott vertrauen, weil seine Gnade einfach ausreicht, weil Jesus ganz allein genügt, auch heute Morgen. Entdecke ganz neu, was Gott in deinem Leben macht. Gerade da, wo du dich schwach fühlst. Entdecke ganz neu, dass da seine Stärke für dich sichtbar wird. Und das Fruchtbare ist vielleicht klein, vielleicht unscheinbar, vielleicht hast du es noch gar nicht wahrgenommen. Aber die Segensspur in deinem Alltag ist wichtiger als irgendein großes Highlight, dem du hinterher hechelst. Ich wünsche uns diesen Glauben an diesen Gott, der in unseren Grenzen sichtbar, stark und mächtig wird. Wir vertrauen Gott. Lasst uns dieses Lied als eine Antwort, als ein Bekenntnis singen. Gott, dir will ich von ganzem Herzen vertrauen. Musik.